Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring im Juli 2024. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Arndt.
Wir befassen uns in diesem Podcast ja gerne damit, wie und nach welchen Maßstäben die Politik die Klimaschutzbemühungen hier im Land vorantreibt und wie sich politische Meinungsbildung entwickelt. Minister Habeck, ein ausgewiesener Experte auch in Sachen Kommunikation, hat vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der vom Bundeskabinett verabschiedeten Carbon-Management-Strategie von Klimapragmatismus gesprochen. Besser CO2 im Boden als in der Atmosphäre. Herr Möhring, was haben wir uns denn nun unter Klimapragmatismus vorzustellen? Ist das die neue Messlatte für politisches Handeln oder nur ein neues kommunikatives Schmankerl?
Naja, also zunächst, glaube ich, können wir mal sicher sein, dass solche Begriffe nicht zufällig ihren Weg in die politische Kommunikation finden. Da bin ich mir sicher, das wird ganz bewusst eingesetzt. Und ich fand das auch sehr spannend in seinem Statement. Und ich habe dann gleich mal Klimapragmatismus mithilfe von KI hinterfragt. Und dort wurde das beschrieben als pragmatischer Ansatz zur Bewältigung der Klimakrise. Und dann wurde es noch präziser. Es gehe darum, realistische und umsetzbare Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Sag ich mal, das ist okay.
Ja, dahinter sollte man sich ja doch ziemlich leicht versammeln können, oder?
Sollte man meinen, aber nur, wenn Pragmatik auch eine Leitidee für unsere Klimaschutzbemühungen wäre. Und da empfehle ich Ihnen dann mal die Lektüre in diesem Zusammenhang, zum Beispiel von der Taz, ja, die hat den Begriff gleich in Anführungszeichen gesetzt und gefordert, man möge doch bitte wieder ein bisschen reine Lehre in das CO2-Gesetz bekommen. Da steckt also eine Menge Zündstoff, was sicherlich mit dem Thema CCS zusammenhängt. Aber wie gesagt, Herr Habeck hat den Begriff wohl nicht zufällig gewählt.
Dann lassen Sie uns doch da mal genauer drauf schauen. Erstmal mit Blick auf die konkrete Situation. Was hat denn Herrn Habeck wohl bewogen, den Klimapragmatismus so zu betonen? Hatten wir den bislang nicht?
Ausgezeichnete Frage, Frau Arndt. Wovon müssen wir Klimapragmatismus eigentlich abgrenzen, wenn er das jetzt so herausstellt? Das frage ich mich. Im konkreten Fall der Carbon-Management-Strategie hat Herr Habeck einen Regelungsbereich vorgefunden, den er selbst vor rund 10 Jahren in seiner Rolle als Minister in Schleswig-Holstein entschieden bekämpft hat. Seinerzeit mit der klaren politischen Maßgabe, dass CCS nur dazu führe, dass in Deutschland Kohlekraftwerke länger laufen würden als politisch gewollt. Denn im Fall einer Abscheidung, das haben wir ja mittlerweile alle verstanden, im Fall einer Abscheidung von CO2 hätte ja Kohlestrom auf einmal CO2-frei oder jedenfalls CO2-arm werden können. Und politisch konsequent, sage ich mal, vom Hintergrund von Habecks Ansicht, politisch konsequent wurde damals die Einlagerung von CO2 in Deutschland verboten. Und von dieser Bewertung hat er sich nun gelöst. Übrigens nicht nur er, ja, sondern auch viele andere CCS-Gegner von damals. CO2-Abscheidung und CO2-Speicherung oder Einlagerung ist mittlerweile weltweit anerkannt. Und zwar auch von Institutionen wie dem Weltklimarat IPCC oder von der Internationalen Energieagentur, also IEA. CCS ist sicher möglich und auch erforderlich für eine umfassende Dekarbonisierung, so auch ausdrücklich das Papier, das jetzt durch das Bundeskabinett gegangen ist.
Aber ist es dann nicht absolut anerkennenswert, wenn sich Minister Habeck bei der heutigen Faktenlage davon löst? Oder übersehe ich was?
Das sagen Sie so einfach nicht. Also als politisch Verantwortlicher seine Meinung zu ändern, das lässt eine Menge Druck und unbequeme Fragen aufkommen. Ja? War die Position vorher falsch oder ist sie jetzt falsch? Ist das inkompetent oder ist das Führungsschwäche? Also da gibt es eine Menge Vokabel in dem Zusammenhang. Und jetzt kommt eben Kommunikation ins Spiel und da, sage ich mal, da kann man sich einiges abschauen bei Herrn Habeck, auch im vorliegenden Fall.
Okay, dann bleiben wir doch mal dran. Was hat er aus Ihrer Sicht gut gemacht?
Er hat ganz schlicht den Stier bei den Hörnern gepackt, ja. Er hat nicht drum herum geredet, dass er vor Jahren das anders gesehen hat und dass er die neue Sachlage jetzt anders bewertet. So macht man das. Und dann auch noch flankiert mit dieser wunderbaren Vokabel Klimapragmatismus. Denn ganz ehrlich, wer will denn schon unpragmatisch sein? Ja, also wer dem widerspricht, ist entweder selbst nicht pragmatisch oder hat sich verstanden. So bringt man Kritiker gleich mal schön in die Defensive. Und in der Taz war dann auch gleich von zu viel Pragmatismus die Rede.
Aber man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass allein dieser Begriff ausreicht, um jetzt die Deutungshoheit hier zu haben. Wenn ich das richtig sehe, wird es ja im Bundestag noch heftige Debatten und Diskussionen auch zu diesem Thema geben. Auch in seiner Partei. Klimapragmatismus hin oder her.
Ja, das ist sicher richtig. Aber auch das ist Resultat einer Debatte, die eben gerade nicht klimapragmatisch gewesen ist. Sie basiert auf Vorfestlegungen, die eine ernsthafte inhaltliche Diskussion mit abweichenden Meinungen kaum mehr ernsthaft zulässt. Also in meinen Augen sehr, sehr typisch für Deutschland heute.
Sind also Vorfestlegungen das Gegenteil von Pragmatismus?
Vorfestlegungen beinhalten Wertungen, gerne auch mal ideologischer Art, und die dann einer Suche nach Lösungen zugrunde gelegt werden. Ja? Es geht dann nicht um eine ergebnisoffene Suche nach Lösungen, die uns dann im konkreten Fall dem Klimaziel beispielsweise näher bringen, sondern der Lösungsraum wird durch vorher getroffene Wertungen verengt. Ja? Also nehmen wir die Taz mit der Formulierung zu viel Pragmatismus. Da wird CCS in der vorgeschlagenen Form offensichtlich nicht im Lösungsraum gesehen. Wer pragmatisch agiert, bleibt hingegen ergebnisoffen, ist sich klar über sein Ziel und dessen Randbedingungen und ordnet dann die vorliegenden Fakten ein. Und, wichtig, nimmt gegebenenfalls schmerzhafte Kompromisse in Kauf, wenn es denn dem vereinbarten Ziel dient. Da verorte ich gerade Herrn Habeck.
Und wer das nicht so macht?
Wer mit eng gesteckten Vorfestlegungen rangeht, der gelangt zum einen mal ganz schnell bei seinen Wunschergebnissen. Beim Carbon Management zum Beispiel brauchen wir nicht oder brauchen wir allenfalls ein bisschen, vielleicht bei Zement. Hierher gehören meiner Ansicht nach auch Statements, die sich grundsätzlich gegen Technologieoffenheit aussprechen. Ja, also neulich habe ich zum Beispiel gelesen, dass die Forderung nach Technologieoffenheit beim Klimaschutz nur ein Werkzeug für längst überkommene Argumentationslinien sei, mit denen eigentlich abzulösende Technologien weiter gehalten werden soll. Ja, also zum Beispiel Erdgas- oder erdölbasierte Technologien. Also dazu mal ganz platt, da wissen einige Akteure offenbar exakt, wie es in Zukunft auszusehen hat, ohne dass sie eine ergebnisoffene Abwägung vorgenommen hätten. Die Festlegung auf annähernd vollständige Verstromung in Deutschland, das ist so ein Beispiel, sei es im Transport- oder im Wärmesektor. Und bei der Diskussion um Carbon Management sehe ich genau das jetzt auch kommen. Da werden jetzt schon Festlegungen gegen diese neue Dekarbonisierungstechnologie aufgetischt, ohne dass die Potenziale, die Kosten und die Alternativen ernsthaft bewertet würden. Das ist für mich das Gegenteil von einer informierten Entscheidung.
Können Sie bitte Ihre Bemerkung zur Verstromung noch ein bisschen näher erläutern?
Ja, dahinter steckt ein Bild von der idealerweise vollständig verstromten Welt. Natürlich mit erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne. Und ich gebe zu, diese Perspektive wäre in der Tat ideal. Was ich dann aber vermisse, ist die Vorlage einer auch wirklich belastbaren Strategie auf dem Weg dorthin und wie das Endgame aussieht. Wer großflächig alle Lebensbereiche verstromen will, braucht Unmengen von erneuerbarem Strom, und zwar jederzeit, auch wenn Wind und Sonne nicht oder kaum zur Verfügung stehen. Er braucht eine Infrastruktur, die diesen Strom auch immer am richtigen Ort verfügbar macht. Übrigens auch eine sehr viel größere Strominfrastruktur in den Kommunen, nicht nur mit Überlandleitungen. Strom macht ja heute nur ein Viertel unseres Endenergieverbrauchs aus. Ja? Wenn sich die Stromversorgung also verdoppeln oder verdreifachen soll, und das alles mit erneuerbarem Strom, dann muss geklärt werden, wie das geht. Ja? Zur Erinnerung, erneuerbarer Strom aus Wind und Sonne liefert bisher weniger als 10% des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs. Und es muss erklärt werden, wie die Bezahlbarkeit sichergestellt werden kann. Das vermisse ich. Ja? Hier lebt ganz viel von Bildern und Behauptungen. Und leider ersetzt die ständige Wiederholung einer Behauptung nicht den Beweis.
Und wie würden das Klimapragmatiker im Habeck'schen Sinne angehen?
Sie würden sich zum einen die Realitätsnähe eines solchen Vorgehens erklären lassen und insbesondere würden die Handlungsalternativen auf den Tisch kommen. Ja? Und für diese Alternativen gäbe es keine Denkverbote. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also der Ausstieg aus den fossilen Energien ist nicht das große Ziel von Klimaschutz. Ja? Ziel von Klimaschutz ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und das bitte versorgungssicher und bezahlbar. Die Reduzierung bzw. der langfristige Ausstieg aus fossilen Energien ist nicht Ziel oder Zweck oder Selbstzweck, es ist ein reines Mittel zum Zweck des Klimaschutzes. Das ist ein ganz gewichtiger Unterschied. Nur da, wo es dem Klimaschutz hilft, sind Erdgas und Erdöl obsolet. Solange ich sie brauche, brauche ich sie. Das ist kein Statement zum Festhalten an fossilen Energien, es ist aber von zentraler Bedeutung für die klimapragmatische Perspektive. Wir suchen Wege, wie die Treibhausgasmengen zeitnah reduziert werden können und das bitte klimaeffizient.
Was meinen Sie mit Klimaeffizienz?
Ja, neuer Begriff hier in unserem Kontext. Klimaeffizienz beschreibt, wie wirksam Maßnahmen mit Blick auf CO2-Reduzierung sind. Gerne auch unter Berücksichtigung von Kosten und Geschwindigkeit dieser Wirkung. Ja? Wir kennen doch alle die Grafiken, wie schnell wir das Treibhausgasbudget für dieses Jahrhundert erschöpft haben, weltweit und insbesondere in Deutschland. Beim 1,5-Grad-Ziel sind es nur noch wenige Jahre. Beim 2-Grad-Ziel ist es spätestens in den 30er Jahren soweit. Wohlgemerkt fürs gesamte Jahrhundert. Das muss doch die Messlatte setzen für unsere Maßnahmen. Ich bin mir sicher, dass Minister Habeck mit Teilen seines Ministeriums auch genau an diesem Punkt angekommen ist. Sie müssen die Klimaschutzziele für 2030 und natürlich später für 2040 und 2045 erreichen. Wie kann das gelingen? Das steht im Mittelpunkt und so gehört sich das.
Dann lassen Sie mich nochmal zurück zur Carbon Management Strategie kommen. Wo sehen Sie die Vorfestlegungen, die es der Regierung schwer machen könnte, ihren Entwurf erfolgreich durchs Parlament zu bekommen?
Das zentrale Thema wird meiner Ansicht nach eine Erneuerung von Debatten sein, die wir in Deutschland ähnlich bereits vor rund 10 Jahren geführt haben. Ja? Damals, wie gesagt, ging es darum, die Verlängerung von Kohlekraftwerken zu verhindern. Heute geht es vor dem Hintergrund des ja vereinbarten Ausstiegs aus der Kohle um die Nutzung von fossilen Energien insgesamt, insbesondere Erdgas. Und jetzt geht die Story der Gegner eben wie folgt. Es gibt künftig grünen Strom oder grünen Wasserstoff. Daher soll CCS allenfalls dort eingesetzt werden, wo die Entstehung von CO2-Emissionen technisch nicht verhinderbar ist. Also bei der Herstellung von Zement oder Kalk oder bei der Müllverbrennung. Denn dort entsteht selbst beim Einsatz grüner Energie CO2.
Und wo sehen Sie die Vorfestlegungen oder die Denkfehler?
Also ganz ehrlich, in meinen Augen fehlt es da an fast allem. Ja? Die bloße Feststellung, dass grüner Strom bzw. grüner Wasserstoff konventionelle Energieträger CO2-neutral ersetzen können, die mag ja qualitativ richtig sein. Aber wo ist die Quantifizierung der verfügbaren Mengen an grüner Energie? Wo ist die Ermittlung der damit verbundenen Kosten? Wo ist der Abgleich mit alternativen Lösungen, insbesondere bezüglich der damit zusammenhängenden Kosten?
Machen Sie das mal bitte ein bisschen konkreter.
Ja, also nehmen wir mal die Debatte zu den Gaskraftwerken, die wir gerade hier sehen. Hier wird die CO2-Abscheidung mit dem Argument abgelehnt, dass das nur eine Verlängerung von Erdgaskraftwerken bedeutet, die doch besser mit Wasserstoff betrieben werden könnten, wenn man sie überhaupt noch braucht. Ja, kann man rein qualitativ so sagen. Mich würde aber insgesamt interessieren, zum einen die Verfügbarkeit von klimaneutralem Wasserstoff, Nummer 2, die damit verbundenen Kosten und Nummer 3, welche Alternativen gibt es? Ich hatte es gerade gesagt. Wer das klimapragmatisch angeht, der stellt sich doch die Frage, wie Gaskraftwerke zu möglichst geringen Kosten klimaneutral betrieben werden können. Wir müssen davon ausgehen, dass grüner Wasserstoff ein knappes Gut bleibt, wenn wir den geplanten breiten Ansatz dieses Energieträgers berücksichtigen. Wenn ich aber alternativ blauen Wasserstoff, also auf Erdgasbasis einsetzen will, den ich, und das wird ja meistens diskutiert, aus Norwegen importiere oder vielleicht auch in Deutschland herstelle, naja, dann muss ich doch gleichzeitig erstmal prüfen, ob nicht der Einsatz von Erdgas in dem Gaskraftwerk verbunden mit Carbon Capture die bessere Lösung, weil preiswerter ist, auf dem Wege zu einer CO2-freien Stromerzeugung mit Erdgas.
Ist das denn besser, Erdgas nutzen und dann mit CCS dekarbonisieren? Das wäre doch genau das, was damals bei der Kohle diskutiert und ganz klar verworfen wurde.
Fairer Punkt. Und ich habe die wissenschaftlich durchgerechnete Antwort auch nicht. Aber ich bestehe darauf, dass diese Frage gestellt und beantwortet wird. Und zwar ergebnisoffen. Es geht um die Gesamtheit der CO2-Emissionen. Und da muss ich mich fragen, ob ich das mit blauem Wasserstoff mache oder mit Erdgas plus CCS. Eine ähnliche Frage gibt es zum Beispiel bei der Stahlproduktion. Ja? Also zu welchen Bedingungen können wir die Stahlproduktion CO2-frei bekommen? Das ist übrigens Technologieoffenheit im vorhin beschriebenen Sinne. Dazu sagen allerdings diejenigen, die schon festgelegt sind, hier ist nur jemand, der Erdgas rettet. Ja? Und dann muss man bei näherer Betrachtung feststellen, dass auch der Hochlauf von Wasserstoff nur mit Erdgas funktionieren wird. Und Es geht allein um die kosten- und zeitoptimierte Dekarbonisierung in verschiedenen Industrien. Ja, und hier fordere ich schlicht eine ergebnisoffene Herangehensweise. Die Carbon Management Strategie ist ein wesentliches Instrument dabei. Oder wollen wir etwa sagen, der Weltklimarat oder IEA, die haben das alles nicht verstanden? Oder unsere Nachbarn, zum Beispiel die Niederländer, die uns beim Carbon Management mal wieder um Jahre voraus sind? Ja, warum sind die das? Weil sie pragmatisch sind und sich offen auf die Suche nach Lösungen machen. Hier sehen Sie übrigens bereits die Probleme, in die Habecks Forderung nach Klimapragmatismus laufen wird bei den Akteuren, die das alles nicht gut finden.
Heißt das, Sie sind sich noch nicht mal sicher, ob die Carbon Management Strategie durchs Parlament kommt?
Für mich heißt das, die Gegner haben sich bereits in Stellung gebracht, auch innerhalb einiger Regierungsfraktionen. Und natürlich gibt es den politischen Druck für die Mehrheit im Parlament, die Bundesregierung zu stützen. Aber machen wir uns nichts vor, da gibt es ja auch Werkzeuge, ein grundsätzlich gutes Konzept so zu verwässern, dass es letztlich nicht zu einer klimawirksamen Umsetzung der Carbon-Management-Strategie kommen kann. Ja? Und erste Anzeichen für so eine Verwässerung sehe ich bereits im aktuellen Gesetzentwurf, der jetzt von der Regierung zur Diskussion gestellt wurde. Gib mal ein paar Beispiele. Klimapragmatismus ist nicht erreicht, wenn die Carbon-Management-Strategie sich nicht umsetzen lässt, weil langfristige Verwaltungsverfahren zu unerträglichen Verzögerungen führen. Ja? Oder wenn überhaupt Anreize zu dessen Umsetzung fehlen. Oder schlicht die neu zu schaffende CO2-Wertschöpfungskette, also insbesondere die notwendige Infrastruktur, gar nicht auf den Weg gebracht werden kann. Und es auch nicht wird im Zweifel. Ja? Also es bleiben noch sehr viele offene Fragen. Bleibt natürlich grundsätzlich optimistisch, aber das wird man sich anschauen müssen.
Sie haben die Niederländer erwähnt. Was machen die denn anders?
Es sind nicht mal die Niederländer allein, um das auch zu sagen. Ja, auch unsere dänischen Nachbarn haben ihre Perspektive auf CCS vollständig auf neue Füße gesetzt. Ja? Dort wird die Einlagerung offshore, aber auch auf dem Festland konsequent verfolgt, gerade auch unter Kostengesichtspunkten. Klimapragmatismus. Die Niederländer sind für uns Deutsche in meinen Augen immer ein echter Benchmark für unser eigenes Handeln. Sie sind vielleicht als Land kleiner, mit einer Bevölkerung ungefähr in der Größenordnung von Nordrhein-Westfalen, aber mit sehr vergleichbaren Herausforderungen aufgrund ihrer eigenen Industrialisierung und den Treibhausgaskonsequenzen. Und sie haben auch ähnliche Voraussetzungen zur Lösung.
Und wie sieht es bei denen aus?
Also bezogen auf Carbon Management kann ich nur sagen, die Niederländer haben bis 2026 ihr Porthos-Projekt umgesetzt und schaffen CO2-Emissionen von der im Rotterdamer Hafen ansässigen großen Industrie in eine Lagerstätte in der Nordsee. Wohlgemerkt umgesetzt. Ja? Das heißt, die Einlagerung beginnt. Insgesamt sollen jährlich rund 2,5 Millionen Tonnen CO2 eingelagert werden. Also ich bin gespannt, wie weit wir in Deutschland 2026 sein werden. Ja? Und auch in Dänemark können wir erwarten, dass die Projekte zur Einlagerung in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Unter anderem übrigens mit Beteiligung der deutschen Wintershall Dea. Und wir dürfen nicht glauben, dass in den Niederlanden oder Dänemark nicht nachgedacht wird oder naiv auf falsche Technologien gesetzt wird. Politik und Gesellschaft sind dort in der Tat pragmatischer, wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln. Und ich vermute auch, dass sie einfach genauer hinschauen als wir, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit von Maßnahmen geht. In Deutschland lernen wir gerade erst, dass wir mit begrenzten finanziellen Mitteln umzugehen haben. Oder wir lernen es vielleicht auch gerade nicht. Oder wir lernen es erst sehr viel später. Und eben das ist Teil von echtem Pragmatismus, dass uns das rechtzeitig gelingt.
Herr Möhring, ich verstehe, dass Ihnen hier die Pragmatik fehlt. Warum fällt uns das in Deutschland so schwer? Was unterscheidet uns denn von den Niederländern oder den Dänen? Ist es nur das Geld? Diese Länder sind ja auch vergleichsweise wohlhabend und könnten sich kostspielige politische Hobbys bei der Transformation eigentlich leisten.
Könnten sie, Frau Arns, aber sie tun es nicht oder jedenfalls nicht in dem Umfang, wie wir es bislang tun. Diese Länder wissen auch als reiche Nationen, dass Wohlstand nicht vom Himmel fällt, sondern immer wieder neu verdient werden muss. Ja? Und das ist übrigens eine meiner wesentlichen Erfahrungen aus 6 Jahren, die ich in den Niederlanden gelebt und gearbeitet habe. Diese Form von Pragmatismus ist dort gewissermaßen Teil der gesellschaftlichen DNA. Ja? Meine holländischen Kollegen, muss ich dann aber auch dazu sagen, die würden jetzt wahrscheinlich mir mitteilen, ich möge bitte nicht behaupten, dass deshalb alles toll laufe in ihrem Land. Ja? Und da haben sie sicherlich recht. Aber an meiner Beschreibung der Pragmatik und Lösungsorientiertheit gesellschaftlich wie politisch, ändert das nichts. Ja? Einfach mal das Porthos-Projekt anschauen.
Und warum tun wir uns damit in Deutschland so schwer?
Also was ich beobachte, wir sind gesellschaftlich in einem Stadium, in dem der Mainstream bestimmt, was geschieht. Das ist nicht neu, mögen Sie sagen. Was aber immer deutlicher wird, in Politik und Gesellschaft wird es schnell gefährlich, Abweichungen vom Mainstream zu äußern. Und dadurch wird Mainstream schnell zur self-fulfilling prophecy und wird dann auch nicht mehr ausreichend hinterfragt. Ich halte das für gefährlich. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene. Wie wird in Deutschland Mainstream eigentlich gebildet? Ja, also für den Energiebereich sehe ich das wie folgt. In Deutschland haben wir in den vergangenen gut 10 Jahren immer wieder die gleichen politischen Wahrheiten gehört. Sie gehören gewissermaßen zur energiepolitischen Haltung, die man in Deutschland einzunehmen hat. Erstens, Klimaschutz ist von großer, ja potenziell existenzieller Bedeutung. Das ist richtig. Wir müssen schnell handeln. Das ist auch absolut richtig und durch harte wissenschaftliche Fakten belegt. Drittens, wir kennen die Lösung. Erneuerbarer Strom steht im Zentrum aller Maßnahmen und das wird verbunden mit raus aus fossiler Energie. Kurz, erneuerbar gut, fossil böse. Und dieser Punkt ist Wertung, Haltung und Programm alles in einem. Und genau an dieser Stelle springen wir zu kurz. Da setzt auch Minister Habeck an mit seiner Forderung nach Klimapragmatismus.
Was heißt, wir springen zu kurz, Herr Möhring?
Weil die Feststellung erneuerbar gut, fossil böse nicht die zur Verfügung stehenden Lösungen beschreibt. Die Carbon Management Strategie ist ein klassischer Fall, dass konventionelle Energien weiter genutzt werden können, solange wir sie brauchen. Und gleichzeitig können wir das damit verbundene CO2 in der Atmosphäre vermeiden. Ins Zentrum des Klimaschutzes gehört nicht diese Wertung oder Haltung, sondern die Frage, wie wir wirksamen Klimaschutz betreiben. Wie bekommen wir die Treibhausgase zeitnah in großen Mengen und bezahlbar aus der Atmosphäre? Das ist die zentrale Frage. Da setzt der Minister an und macht damit die Debatte in meinen Augen sehr, sehr ehrlich.
Und trotzdem scheint das ja in Deutschland nur schwer vermittelbar zu sein.
Ja, sehe ich auch so. Wer der Haltung oder nennen wir es der politischen Schule, dass wir die Klimaschutzthemen mit erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne vollständig und bezahlbar lösen werden, wer der so lange angehört hat, der lässt sich jetzt durch Sachargumente nicht aus der Ruhe bringen, das sage ich Ihnen. Ja? Auch nicht durch Wissenschaft, harte Fakten oder den dringenden Hinweis von international angesehenen Akteuren wie IPCC oder der IEA. Da wird mit den jahrelang erprobten, einfachen Bildern weitergearbeitet. Wind und Sonne werden es lösen. Und hört auf, die Wissenschaft wird in diesem Zusammenhang auch nur so lange akzeptiert, wie man sie mit der eigenen Wertung in Einklang bringen kann und dann eben dort wiederfindet. Ich glaube, wir haben in Deutschland einfach keine Debattenkultur, in der bei neuer Sachlage auch neu bewertet werden darf und soll. Ja? Also mal platt, das ist keine unserer gesellschaftlichen Kernkompetenzen und erst recht nicht bei der Energiewende. Hier wird man in Frage gestellt, wenn man sich gegen den Mainstream stellt und noch schlimmer, wenn man in scheinbarem Widerspruch zu früher geäußerter Meinung erwischt wird.
Dann ist ja Herr Habeck ganz schön ins Fettnäpfchen getreten, oder?
Ja, geht nicht über Bilder, Frau Arns. Aber in der Tat, darum halte ich den Schritt von Minister Habeck auch für politisch und kommunikativ so beeindruckend. Seine Meinung zu ändern und mit der Vokabel Klimapragmatismus auch noch eine neue Kategorie in die politische Debatte einzuführen, ja, ist sachlich richtig, es ist auch politisch klug. Aber er wird eine Menge Widerspruch ernten von denen, die nicht bereit sind, ihre Haltung oder Position in Frage zu stellen. Sie werden versuchen, die Klimapragmatiker in die Defensive zu drängen und ihre eigenen vorgefertigten Lösungen weiterhin durchzudrücken. Denn machen wir uns nichts vor, dieser Klimapragmatismus, der müsste ja eigentlich auch andere Bereiche in der Energietransformation betreffen.
Zum Beispiel?
Nun ja, also Klimapragmatismus ist ja letztlich ein Oberbegriff für die Betrachtung von Kosteneffizienz und Wirksamkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit Klimaschutz. Ja? Vor Jahren, da wurde das mal CO2-Vermeidungskosten als Parameter genannt. Also ein wesentlicher Weg zur Priorisierung von Maßnahmen ist danach die Frage nach den geringsten CO2-Vermeidungskosten aus den verschiedenen Maßnahmen, die man hat. Wer mit solchen Maßstäben agiert, ja, der wird sich zum Beispiel fragen müssen, ob die kostspielige Erdverkabelung bei Stromtrassen auf den Klimaschutz einzahlt oder welche Lösungen nebeneinander im Wärmemarkt einzusetzen sind, wie der Stromerzeugungspark der Zukunft möglichst CO2-neutral gestaltet werden kann und All das bei gleichzeitig niedrigen Kosten. Und Sie sehen, der Ansatz an die Lösungsfindung, der verschiebt sich, wenn man so rum rangeht. Ja? Da entstehen unbequeme Fragen, denen wir bislang häufig ausgewichen sind. Und meistens stehen da Eurozahlen mit im Zusammenhang. Aber, das sage ich Ihnen, das ist notwendig. Erst recht mit den nun geringeren finanziellen Möglichkeiten im deutschen Haushalt.
Inwiefern spielen die eine Rolle?
Nun ja, also harte Wahrheit. Keine der in Rede stehenden neuen Technologien kommt in der Gesamtschau ohne staatliche finanzielle Mittel aus. Ja, ob nun erneuerbarer Strom, Wasserstoff, Tiefengeothermie, vermutlich auch Kabelmanagement. Sie alle benötigen zumindest zeitweise einen finanziellen Rahmen, der die Investitionen möglich macht. Ja, und das ist auch, ehrlich gesagt, volkswirtschaftlich und politisch und gesellschaftlich nachvollziehbar, da wir ja hier lange etablierte Energieträger ablösen wollen, im Interesse des Klimaschutzes. Ein Deutschland mit knappen Geldern, muss ich dann fragen, wie das verteilt wird. Ja? Und auch hier brauchen wir klare Kriterien. Und sie werden sich im politischen und gesellschaftlichen Diskurs entwickeln. Hoffe ich jedenfalls. Und zwar ergebnisoffen. Und die Klimaeffizienz sollte hierbei eine große Rolle spielen. Auch das wäre eine pragmatische Lösung, die an der CO2-Reduzierung ansetzt. Klimapragmatismus. Und Sie sehen, all das würde ein nicht unerhebliches Umdenken im Politansatz bedeuten. Und ich bin mal gespannt, ob Deutschland, auch die Politik, dazu die Kraft und den politischen Willen hat.
Und wenn nicht?
Ja, dann beschäftigen wir uns weiter mit unserem Mainstream, wundern uns, dass wir die Klimaziele und die Kosten des Umbaus nicht unter Kontrolle bekommen und schauen später neidvoll auf unsere Nachbarn, die es besser machen. Und todsicher fällt uns dann auch noch eine politische Begründung ein, warum unser Weg trotzdem richtig war, auch wenn wir ihn nicht erfolgreich gegangen sind.
Abschließend nochmal zurück zu Minister Habeck und seinem neuen Klimapragmatismus. Was wäre ihm zu raten?
Wenn er es ernst meint, dann hat er mit seiner Forderung nach Klimapragmatismus einen großen Stein ins Wasser geworfen. Man kann nur hoffen, dass er bzw. die Bundesregierung sich nicht parteiintern oder von anderen in die politische Defensive drängen lässt. Ja? Zentraler Treiber für den Klimaschutz ist die zeitnahe, bezahlbare und langfristig wirkende CO2-Reduzierung. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir werden in Deutschland am Klimaschutz scheitern, wenn wir nicht klimapragmatisch werden. Klimaschutz braucht Erfolge für alle Beteiligten, auch politisch. Sonst schwindet Vertrauen und Menschen stimmen mit den Füßen ab. Übrigens auch in Wahlen. Habecks Ansatz kann das notwendige Vertrauen gewinnen. Aber nur, wenn er ernsthaft durchgezogen wird.
Vielen Dank, Herr Möhring. Wir dürfen gespannt sein, ob Klimapragmatismus es tatsächlich gegen den Mainstream schafft, sowohl kommunikativ als auch ja letztlich erheblich wichtiger mit seiner inhaltlichen Wirkung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch in dieser Folge dabei waren. Hören Sie sehr gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.